Otwurf, euer Podcast mit der Folge 134. Seppo, es ist soweit.
Episode,
ja, verdammt nochmal. Dafür zeichnen wir es nicht neu auf. Es ist aber tatsächlich jetzt soweit, dass wir beide Urlaub haben. Du hast deine erste Woche schon rum, ich stehe vor meiner ersten und bin wahnsinnig gespannt, wie toll mein Urlaub wird. Ich hoffe, er wird wahnsinnig entspannt. Das wird aber auch mal langsam wieder Zeit. Mein letzter Urlaub ist schon eine Weile her. Seppo, wie war es für dich in der ersten Woche? Hat sich's gelohnt oder doch schnell wieder zurück zur Arbeit?
Es lohnt sich nach wie vor und wir zeichnen auf am 22. März 2024 um 16.32 Uhr. Das ist kein Vorwurf, Christopher, dass ich sage 16.32
Uhr. Ich musste vor dem Urlaub noch viel erledigen. Wie das so ist, wir sprachen letzte Woche drüber, letztes Mal.
Schön, dass du es noch einrichten konntest. Mein Urlaub läuft jetzt seit einer Woche und es ist das erste Mal, dass wir eine Episode aufzeichnen, bevor die andere veröffentlicht wurde, weil unser Tonmann offenbar pennt und es vergessen hat. Ich weiß, er ist umgezogen und so weiter. Ich habe aber gesehen, dass auch du deine Tonspur erst vor zwei Tagen hochgeladen hast. Und ich habe gesehen, dass meine wieder einmal fehlerhaft hochgeladen war. Habe das aber korrigiert, woran auch immer das diesmal wieder lag. Aber fantastisch. Wir sind hier mit einer Episode, die wir eine Woche vor Ostern aufzeichnen. Könnte mir vorstellen, dass sie frühestens Ostern veröffentlicht wird. Es ist also das große Osterhäschen-Spezial.
Ich mag, wie du Osterhäschen sagst.
Kann ich dir sagen, weil ich seit einer Stunde hier sitze und auf dich warte.
Du, auf gute Sachen zu warten, lohnt sich immer.
Richtig, du bist. In diesem Fall habe ich auf dich gewartet.
Eine sehr gute Sache,
ich sitze hier und wartete und habe gedacht, dann kann ich auch einen Rum-Cola trinken. Und das mache ich seit einer Stunde.
Du. Du hast eine Stunde für einen Rum-Cola gebraucht.
Und die Stimme, weiß ich, ich habe immer nachgegossen, bevor das Glas leer war, weil ich dachte, vielleicht kommt ja der Christopher und ich wollte zu Beginn dieser Episode, wollte ich also praktisch startklar sein, wollte ein volles Glas haben, das meine ich. Das ist bei mir das Gleiche. Startklar oder volles Glas, das ist bei mir synonym zu verwenden.
Schlau, das so zu machen. Wenn einer fragt, wie vielte Glas ist es, kannst du jederzeit vollen Herzens behaupten, es ist das Erste.
Und das Letzte.
Und das Letzte, es ist das Erste und das Letzte. Leer wird selten. Du hast gemacht in deinem Urlaub, das würde ich gerne nochmal, du hast gemacht den Drei-Dörfer-Lauf. Ist das so ein bisschen der Sieben-Schluchten-Damm Münsters? Oder?
Ich habe mal vor, 2007 war das, da habe ich irgendwann gedacht, jetzt laufe ich mal durch drei umliegende Stadtteile. Es sind keine Dörfer. Aber das eine Dorf, da ist das Dorf im Namen drin. In Münster, wer es kennt, ich laufe von Münster aus nach Wolbeck, durch Angelmodde und dann durch Gremmendorf und dann wieder nach Münster. Das sind drei Dörfer. Das ist zufällig, hatte sich damals so ergeben, Halbmarathon-Distanz. Und das ist eine.
Ein Stück oder mit Pause gelaufen?
Ja, wie meinst du, ich gehe irgendwo einen Kaffee trinken zwischendurch?
Nein, kann ja sein, dass man zwischendurch mal, weiß ich nicht, eine Pause macht.
Also ich habe, als ich dann im zweiten Dorf war, wusste ich kurz nicht, wo es lang geht. Also ich wusste immer, wo ich war. Es ist ja alles vertraut. Ich lebe hier. Aber ich wollte ja exakt die Strecke von damals nachempfinden. Und da war ich orientierungslos und da bin ich ein bisschen umhergegangen, weil ich mir nicht sicher war, wo es weitergeht. Aber natürlich am Stück. Und bis auf die kleinen Stories, die ich dann mache und die auf die beziehst du dich möglicherweise.
Genau.
Laufe ich am Stück. Und es ist eine sehr herausfordernde Strecke. Und ich bin die auch jetzt erst zum vierten Mal gelaufen. Nach vielen Jahren ist für mich ein sehr, sehr großer, bedeutungsvoller Lauf muss, ja, das, und deswegen ist es einfach toll, dass ich bin jetzt seit 6 Jahren wieder in Münster und habe immer gedacht, ich müsste diese Strecke mal wieder laufen, aber ich hatte zu viel Respekt vor der Strecke.
Weil Halbmarathon, also hätte ich auch Respekt.
Ja, es ist noch nicht mal die Distanz, es ist so die Distanz ist es nicht, das mache ich öfter. Es ist aber es ist ein ganzes Stück an der Straße ohne Radfußweg. Und das ist ungemütlich, weil man hat immer Angst, ich werde jeden Moment überfahren. Das ist keine Bundesstraße, das ist eine Landstraße. Keine Bundesstraße, eine Landstraße, da laufe ich dann nicht so gerne. Und dann erinnere ich mich das letzte Mal 2011, das war ein desaströser Lauf und das ist mir so in Erinnerung geblieben und das verbinde ich immer mit dieser Strecke und deswegen habe ich immer gedacht, das geht nicht, aber es war fantastisch. Es war großartig.
Und du bist dann tatsächlich, also Halbmarathon sind so was, ist das 21,x Kilometer?
Ja.
Irgendwie sowas? Und welche Zeit? Also auch eine gute Zeit sogar? Oder?
Nein.
Okay.
Ja, nein, wunderbar.
Darauf kam es ja auch nicht an, also ich frage nur.
Nee, rund zwei Stunden habe ich jetzt gebraucht. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber das ist, also wenn man es drauf anlegen würde, wenn jemand sagt, ich laufe jetzt einen Halbmarathon, dann läuft er den sicherlich in anderthalb Stunden. Aber ich genieße, ich stehe an Ampeln, ich mache kleine Videos, wie du gesehen hast, und das summiert sich ja alles. Und ich glaube, ja, das summiert sich sicherlich auf 20 Minuten, die ich im Endeffekt, also es gibt einen großen Unterschied zwischen Brutto und Nettozeit. Aber ich bin kein schneller Läufer. Den Anspruch habe ich nicht, wäre mir zu anstrengend. Es geht mir so um das Gesamtpaket beim Laufen. Das Wetter war ja sogar einigermaßen
absolut
in Ordnung.
An die 20 Grad hier.
Echt? Also eigentlich ist es hier beschissen. Und ich glaube auch, wir werden in diesem Jahr, kann ich jetzt schon mal allen sagen, wir werden keinen Frühling erleben. Der bleibt, der fällt auch wie im vergangenen Jahr, fällt er aus.
Grüße gehen raus an den Frühling.
Und Im Wesentlichen mache ich nichts anderes in diesem Urlaub bislang als sehr, sehr viel Sport und sehr, sehr viel Fensterputzen. Das ist in der Tat mein Programm in diesen ersten fünf Tagen.
Du hast tatsächlich, du hattest es auch kurz in der Story gepostet, du hast, wie oft war es, 6-7 Mal den gleichen Fensterreiniger gekauft?
Flaschen? 6 Flaschen von, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein Kunststoffreiniger ist das.
Ja, cool.
Ja, pro Fenster geht eine Flasche drauf, ungefähr.
Ich würde mutmaßen, dass deine Fenster sauberer sind als zumindest meine Fenster. Mit absoluter Sicherheit. Als ich das gesehen habe, habe ich tatsächlich auch Entschluss stand vorher schon fest. Die Ferien, ich habe oft Ferien in der Frühlingszeit, weil ich finde, das gehört sich so. Das macht man so. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Da werde ich auch tatsächlich mich meinen Fenstern putzen. Ich wirklich nicht so ausführlich wie du. Das könnte ich gar nicht, also Respekt erstmal dafür. Habe aber gesehen bei der Gelegenheit, hier sind immer die Jalousien und Rollladen und so weiter zu, weil ich wohne so mies hier einfach, dass alle Nachbarn, viele Senioren hier, die immer aus dem Fenster gucken, dafür ist es sicher. Aber man hat immer das Gefühl, dass man beobachtet wird. Und wenn man rausguckt, ist es tatsächlich auch so. Irgendeine Omi findet man immer am Fenster,
die einem ins Gesicht guckt. Gardine, so Rollos oder so, also...
Das reicht mir nicht. Aber was ich gesehen habe, letztens bei Instagram war es, glaube ich, das sind so diese Folien, die man von innen verklebt, die von außen so einen Spiegeleffekt haben, aber man kann trotzdem fast ungehindert rausgucken. Ich glaube, so ein bisschen Licht schlucken die schon irgendwie. Das müsste ich wirklich mal gucken.
Also ich erzähle das hier, ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern meinen alten Podcast gehört und stieß durch Zufall auf eine Folge, Episode aus dem vergangenen Osterurlaub, den ich hatte. Und ich mache das immer nur im Osterurlaub, dass ich die Kunststofffensterrahmen, die sind weiß bei uns, reinige. Das Putzen der Scheibe ist ja nicht, also das Fensterputzen, wie man es kennt, 10 Minuten. Aber das Reinigen des Kunststoffrahmens ist das eigentlich anstrengend. Und das sind alles Doppelfenster und pro Doppelfenster brauche ich rund 70 Minuten, hat man darauf geachtet. Und in diesem Jahr, das ist jetzt das dritte Mal in dieser Wohnung, habe ich mich gefragt, warum mache ich das überhaupt noch? Sie sind ja nicht mehr so dreckig. Es ist ja nicht so, dass so ein Rahmen nach einem Jahr schwarz ist. Wir wohnen ja nicht an der Straße oder so, wo das schon mal durch Dings oder so. Also ich frage mich schon in diesem Jahr, ob nicht alle 2 Jahre das reicht. Hab dann aber gedacht, wenn ich mich in 10 Jahren, wenn wir das Glück haben, dann noch zu leben und dann noch hier zu leben, mal, wenn ich mir da mal die Frage stelle, warum eigentlich diese Fenster so unfassbar aussehen wie neu, dann weiß ich, es liegt genau daran, dass ich es jedes Jahr mache. Auch wenn ich wirklich in diesem Jahr denke, es ist kein Unterschied mehr zwischen vorher und nachher. Es ist bei mir eine Obsession und ich habe auch mal so überlegt, das ist jetzt die 5. Wohnung, in der ich das mache. Und mit jeder neuen Wohnung wären es auch natürlich immer mehr Fenster. Und es ist wirklich, ich hasse es, es kostet Zeit, es ist unglaublich anstrengend. Es ist nicht mehr schön. Und damit habe ich jetzt die erste Woche meines Urlaubes bestritten mit dem Rhythmus aus erst Sport, längere Läufe und dann eben noch dieses körperliche, es ist wirklich sehr anstrengend, dieses Fensterputzen. Und dann fragt man sich nach einer Woche, ist das wirklich Urlaub? Ein Fenster habe ich noch vor mir, das mache ich in der letzten Woche, glaube ich. Aber es ist schon, stellt sich mir jetzt die Frage, ob das wirklich erfüllend ist.
Putzen ist anstrengend, fällt mir auch immer wieder auf. Und da auch nochmal Respekt geht raus an alle Menschen, die putzen, auch professionell putzen. Das ist mehr als nur eine Kleinigkeit. Ich glaube, früher wurde Putzen immer als Kleinigkeit abgetan. So in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren wurde Putzen überwiegend zu Hause von Frauen erledigt, muss man auch mal ehrlicherweise
Weil
sagen.
Weil es denen ja auch im Blut liegt. Das ist ja sehr praktisch. Ne? Ja, muss, ja, ich weiß, es ist auch schon... auch schon so abgedroht.
Aber wenn man dich so hört, hat man eher den Eindruck, dass es dir im Blut liegt.
Ja.
Professioneller.
Deswegen darf ich es ja sagen, denn Seppo, sie Putzkraft. Putzt dir zurecht keine Fenster.
Ja, nein, das obliegt dir.
Aber es ist ja Anspruch, wirklich im steril zu leben. Und deswegen mache ich das. Und eben, weil es so viel Zeit kostet und kann ich es nur im Urlaub machen. Ich möchte keine Wochenenden damit verschwenden. Und ja, jedes Mal vorher muss ich, letztes Jahr habe ich mit Mello, wie heißt der Kunststoffreiniger, da haben wir nämlich noch drüber gesprochen.
Mellerut.
Ja, sowas irgendwie. Ja. Dieses Mal habe ich einen anderen, HG oder so, weiß ich jetzt auch nicht.
Mit Salzsäure?
Nee.
Okay, weil Mellerut ist mit Salzsäure. Also der Zementschleierentferner ist mit Salzsäure. Macht ja, gut, alles sauber, keine Frage. Ist aber...
ja.
Sollte man sehr, 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 sehr Kinderchen, nee, sollte man sehr also, vorsichtig mit sein.
Insofern, aber damit habe ich jetzt eine Woche verbracht und das habe ich letzte Woche erzählt mit diesem Buch.
Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, wo bist du?
Ja, auf der Hälfte. Das hat also diese Ausgabe, ich finde es immer lustig, wenn jemand sagt, das Buch hat 1000 Seiten. Das sagt ja erstmal gar nichts aus, weil es gibt Ausgaben, die sind klein gedruckt, es gibt Ausgaben, die sind groß gedruckt und dann sitzt da mehr Seiten. Also diese hier, ist, da ist mir aufgefallen, die Seiten sind sehr breit. Oh, vielleicht kannst du das nachempfinden, ja. Ich hatte es immer in die Kamera.
Ja.
Man gewöhnt sich natürlich nach ein paar Seiten daran. Ich bin auf der Hälfte.
Lies bitte mal einen kleinen Absatz von der Stelle, wo du bist.
Kapitel 109. Wenn es in Kakanien jemand gab, es müsste übrigens heißen, jemanden gab, aber wen interessiert das schon, der von Politik nichts verstand, noch wissen wollte, so war dies Bonadea. Und doch bestand zwischen ihr und den unerlösten Nationen ein Zusammenhang und so weiter.
Ja, es dann ist weiß ich, wo du bist, ja.
Wieder mal, ja, in der Mitte. Es ist,
ach,
ja,
wie ist
nach dem Satz weißt du jetzt, wo ich bin.
Ja, ungefähr, natürlich. Er hat Bonadea schon getroffen.
Ja, Bonadea trifft er doch auf Seite 15
oder so. Ja, Bonadea trifft er schon sehr früh. Und nach 14 Tagen waren sie seit 2 Wochen ein Paar. Ja, genau. Nee, ich find den Roman einfach toll. Ich mag ihn.
Ja, scheiße ist das. Das muss ich auch mal sagen. Ich lese ausschließlich Bücher. Das fällt mir wirklich auf.
Die dir nicht gefallen?
Ich versuche ja wirklich einen Kanon an Weltliteratur abzuarbeiten. So seit, ich weiß nicht, 2 Jahren und wahrscheinlich wird es noch 10 Jahre dauern. Dann hat man so 200 Bücher, so die wichtigen Standardwerke. Dieses Buch erinnert mich sehr an Ulysses, weil keine Handlung. Ulysses ist natürlich einzigartig und nicht gleichzusetzen mit etwas anderem. Aber es erinnerte mich nun einmal an Ulysses, weil es nämlich ungefähr genauso viel Handlung hat. Es ist unvollendet. Ulysses ist nicht unvollendet im Sinne von unvollendet, aber bei Ulysses ist es auch scheißegal, weil er hat keine Handlung. Und auch dieses Buch langweilt mich zu Tode. Ich lese es, um nachher sagen zu können, ich habe es gelesen. Aber es ist, warum muss Weltliteratur, oder nicht immer, aber so häufig, so langweilig sein?
Also ich habe das Buch genossen. Ich
ja, das
muss
ist doch
ganz ehrlich sagen, das heißt ja jetzt nicht, dass ich ein langweiliger Mensch bin, so per se.
Nein!
Ich habe hier 3 verschiedene Ausgaben. Eine habe ich mir extra auch noch gekauft. Auf einem Trödelmarkt habe ich die Rowohlt-Ausgabe aus den, ich glaube, 50er oder 60er Jahren, die auch sehr rar ist mittlerweile. Rare.
Ja, für wen sollte man es noch drucken?
Für Menschen wie dich, die auch die Genüsse dieses Buches.
Es ist toll geschrieben, also das ist ja überhaupt keine Frage. Nur das habe ich nach 50 Seiten begriffen und da hätte von mir aus das letzte Kapitel anfangen können.
Oh.
Und dann hätte ich gedacht, tolles, sehr gut geschrieben,
also guter Mann. Es sei ja jedem überlassen.
Ja, wie man sowieso alles Geschmacksfrage. Es spricht ja auch für mich, dass ich mich durchacker, obwohl ich eigentlich seit 300 Seiten weiß, besser wird es nicht. Also irgendwann habe ich so gemerkt, ich glaube auf Seite 150 habe ich gemerkt, okay, das ist wieder mal so ein Buch, da acker ich mich durch und schmeiße in der Ecke, wenn ich es durch habe. Nein, ich stelle es schön ins Regal und dann kann ich immer sagen, oh, ich habe den Mann ohne Eigenschaften gelesen. war genauso spannend wie die Gebrüder Karamasow. Wie heißt es?
Die Gebrüder Karamasow. Die Brüder Karamasow.
Ja, das fand ich auch scheiße, weil was haben diese Bücher alle gemein? Sie sind relativ, Handlung ist schwer zu, also wenig Handlung,
ich weiß, was du meinst.
Viele Seiten. Und das hat alles einen Grund, warum das als Weltliteratur gilt. Ich glaube sogar, wenn das eine hochgetaktete Handlung hätte, dann wäre es nicht Weltliteratur, dann wäre es nämlich zu profan. Und es muss ein bisschen anspruchsvoll sein. Es muss den Pöbel langweilen, damit nämlich die Elite sagen kann, naja, ihr habt es halt nicht verstanden und das ist Weltliteratur. Und krampfhaft versuche ich also Teil der Elite zu werden, aber bin dann so ehrlich, und das macht mich aus, dass ich sage, dass es Schundliteratur ist. Jetzt ist natürlich...
Naja, das mit Sicherheit.
Wir beide sollten so eine Literatursendung machen.
Ja, genau, ne, was alles scheiße ist.
Nein, du sagst, wie toll es ist, ich sitze daneben und schrei irgendwie hysterisch rum und sage, alles scheiße.
Seppo, das hat vielleicht sogar wirklich was.
Ja, können wir einen Podcast rausmachen, nennen wir Utwurf.
Ja, und was machen wir, wenn wir beide das Buch scheiße finden? Dann schreiben wir beide.
Wird nicht passieren.
Nee, glaube ich.
Wenn ich merke, du findest scheiße, sage ich ganz schnell, wie toll ich es finde. Ja.
Also in der Meinung Eigenschaft, großartiges Buch.
Nee, scheiße.
Langweilig. Wenn ich auf einer einsamen Insel müsste.
Das Buch ohne Handlung.
Und nur der Mann ohne Handlung und nur drei Bücher mitnehmen dürfte, würde ich zwei Ausgaben von Mann ohne Eigenschaft mitnehmen, falls eine kaputt geht.
Warum denn gleich zwei Ausgaben?
Falls eine kaputt geht. Und das dritte, ich weiß nicht, was das dritte wäre. Vielleicht ein Playboy oder irgendwas, ein Donald Duck Heft, ja? Lustiges Taschenbuch, um mal wieder runterzukommen von Mann ohne Eigenschaften. Ich finde es toll, dass du es liest. Ich finde es toll, dass du es
machst. Ich habe heute Morgen 100 Seiten gelesen und könnte nicht sagen, was in den 100 Seiten passiert ist. Ich glaube, es ist gar nichts passiert.
Ja, es geht nicht immer darum, dass etwas passiert
ist. Eben, das ist es. So reden. Genau, dann heißt es, es geht nicht darum, dass was passiert oder so. Es geht darum, wie das Nichts beschrieben wird. Die Sprache ist wirklich sensationell. Also das ist ja meine Hoffnung, dass was hängen bleibt von der Art, wie dort geschrieben wird. Und man merkt es ja schon hier im Podcast, dass es mir ja zunehmend gelingt, Geschichten ohne Inhalt wirklich sehr, sehr lang zu erzählen. Also das färbt ab, diese Meisterwerke. Und ich fürchte, ich werde noch mal 5 Tage brauchen, weil mehr als 100 Seiten schaffe ich von diesem extrem langweiligen Buch, schaffe ich nicht. pro Tag. Und danach will ich eigentlich lesen den Radetzky-Marsch. Der ist nicht ganz so umfangreich.
Ja.
Und ich fürchte aber, dass er genauso beschissen ist. Oder kann man das so sagen? Wahrscheinlich, ne?
Also ich habe über das Buch jetzt nicht viel Gutes gehört. Ich habe selber nicht gelesen.
Das könnte mal eine Chance sein. Vielleicht ist es was
vielleicht für mich. Wenn du es gut findest.
Also ich hol's mir her.
Brech ich ins Essen. Ich weiß jetzt nicht, ob Seppo mich noch hört, aber über den Radetzky-Marsch habe ich wirklich viel Gutes gehört.
Das Regal da hinter mir, was du siehst, das ist voll.
Voll mit Weltliteratur. Ja, das ist
ja, voll ist von, da. Von langweiligen Scheißbüchern. Und Radetzky-Marsch hat nur die Hälfte der Seiten relativ großzügig bedruckt. Er ging wie jeden Tag an seine Arbeit und niemand wäre imstande gewesen zu erkennen, dass Herr von Trotter seinen Glauben verloren hatte. Denn die Sorgfalt, mit der er heute seine Geschäfte erledigte, war keineswegs eine geringere als an anderen Tagen. An diesem Satz erkenne ich schon, dass dieser Satz, der könnte auch im Mann ohne Eigenschaften stehen. Ja, der könnte auch im Ulysses stehen, ist genau die gleiche Scheiße. Wirklich, es ist ein Blenden mit dieser Weltliteratur.
Da haben sich die Jungs in den 20er, 30er, 40er Jahren zusammengetan. Dann war das en vogue, ja, so zu schreiben. Und schon hast du das perfekte Rezept für Weltliteratur. Später war es dann irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen blumiger und so weiter. Animiert zum Nachmachen, ja. Also wenn ihr Weltliteratur schreiben wollt, kopiert euch das irgendwie im Kopf. Also nicht die echte KI, sondern eure eigene KI. Der Mensch selber ist ja nicht nur eine KI, sondern eine echte I. Und dann könnt ihr das auch irgendwie selber machen. Was ich dir empfehlen würde,
Es geht
was ich dir vielleicht nicht empfehlen würde, was aber auch mit dazugehört, ist Berlin-Alexanderplatz.
Halt, da bin ich. Ja, was für ein Scheißbuch. Damit habe ich vor einem Jahr angefangen. Ich habe so eine kleine Ausgabe, das ist so kleinformatisch, schon dick, schon gebunden. Habe ich angefangen, ist bestimmt schon ein Jahr her. Und da ist schon ein bisschen mehr Handlung, das habe ich gemerkt.
Und es spielt in Berlin.
Ja, ja. Und das, da habe ich beim Titel habe ich das schon geahnt,
dass
das
der Fall sein könnte. Muss nicht unbedingt, aber.
Und ja, das werde ich auch noch zu Ende lesen tatsächlich. Hoffentlich noch in diesem Urlaub, weil also auch da gehe ich nicht mehr davon aus, dass es mir gefallen wird. Es, weil deswegen habe ich es offenbar bei der Hälfte liegen gelassen und dann bin ich drüber weggekommen, weil dann habe ich, dann fing ich, ich weiß nicht, was ich dann gelesen habe. Und es liegt aber noch in meinem Nachttischchen tatsächlich. Dort ist eine Schublade, dort liegen noch zwei, drei andere angefangene Bücher, von denen ich weiß, ich werde sie lesen. Es gibt bei mir keine, ich lese mal halb und stelle es ins Regal. Nein, die werden ganz gelesen. Und also das ist noch eine Rechnung, die ich offen habe, Berlin-Alexanderplatz. Da habe ich schon mal eine Verfilmung angefangen, in der Hoffnung, dass die mir helfen würde. Die Verfilmung ist mindestens so schlecht wie das Buch.
Das ist so eine Geschichte, die mir auch dann teilweise auffällt. Also die Bücher sind natürlich wahnsinnig gut, keine Frage. Schlecht. Sie müssen nicht unbedingt gefallen, sie sind ja auch nicht zum Gefallen gemacht, sondern sie sind dazu gemacht, um gut zu sein und von der Kritik gelobt zu werden, ist manchmal so ein bisschen der Eindruck, der entsteht. Aber ich finde es toll, dass du es machst, dass du das liest. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den Berlin-Alexanderplatz auch schon irgendwie am Wickel hast.
Doch, haben wir sogar schon mal hier drüber gesprochen, bin mir relativ sicher.
Und dann kam ja auch, richtig.
Ich war nur so beleidigt, ich habe das bestellt und habe nicht geguckt, wie groß das Buch ist, beziehungsweise dann kommt so ein kleines Pixie-Buch.
Ja.
Da komme ich ein bisschen, eigentlich habe ich lieber so dicke, große Bücher in der Hand. Aber ich werde das zu Ende bringen, einfach weil ich es angefangen habe. Und weil es deutsche, deutschsprachige Weltliteratur ist. Und das gibt es ja heute eben nicht mehr, aktuelle. Also muss ich auf die alte zurückgreifen. Und jetzt fragt man sich natürlich nicht mehr, warum es keine aktuelle deutschsprachige Weltliteratur mehr gibt. Weil wir eben vor rund 100 Jahren angefangen haben, so eine Scheiße zu schreiben. Und das fällt irgendwann auf. Und dann ist das... Ich glaube, das letzte große Werk, über das die Welt noch gesprochen hat, war möglicherweise, ich kenne es noch nicht, ich will es auch noch lesen, Die Vermessung der Welt. Kann aber auch sein, dass ich mich da vertue und dass das auch ein Scheißbuch ist. Von Kehlmann. Wie hieß der mit Vornamen? Benjamin? Nein, ich bringe jetzt Benjamin Kehlmann. Ist auch egal, heißt nicht Benjamin Kehlmann. Jetzt guck's nach, ich muss für die Hörer. Die
Vermessung der Welt, ja, da klingelt es. Habe ich auch nicht gelesen. Ich kam in den letzten Jahren auch wirklich tatsächlich wenig zum Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kehlmann ist auf jeden Fall richtig. Er heißt... Ach, Daniel, natürlich, Daniel Kehlmann, ja. Ich gucke mal jetzt, wo ich es gerade geöffnet habe, wie viele Seiten das hat, weil das nervt mich inzwischen auch. Eigentlich denke ich, so Seiten, Bücher unter 500 Seiten, das kann nicht funktionieren. Die haben überhaupt keine Zeit, Handlung zu entfalten.
Ist wie Filme heutzutage, wenn die 90 Minuten gehen, da weißt du genau, The Nun, ja, die Nonne, bestes Beispiel, geht 90 Minuten, was ich letztens erzählt habe, da weißt du ganz genau, auf dich blättert jetzt irgendwie die nackte Scheiße ein, wenn sie gut gemacht ist, hey, cool, netter Abend. Aber groß entfalten oder entwickeln können die da nichts.
Ja, nee, es ist ja so. Und das führt dann dazu, dass ich nur noch Bücher lese, die mindestens 1000 Seiten haben und man gewöhnt sich ja dran. Wenn ich an Don Quixote denke, hatte ich ja zuletzt im Herbsturlaub, 1500 Seiten und vor allem auch wirklich sehr spärlich bedruckt. Man gewöhnt sich an die Länge und wenn man dann mal so 400 Seiten liest, das liest man natürlich so weg und hält das für minderwertig. Das ist ja mein elitäres Denken. Ach, hier, Die Vermessung der Welt hat 300 Seiten. Lächerlich. Lese ich an einem Tag weg. Ja, kann ich mir darauf freuen. Mache ich in diesem Urlaub noch.
Ja, okay, das ist auch ein Plan. Aber gute Geschichte. Dich haben wir damit auf jeden Fall schon mal versorgt. Wo wir gerade davon sprechen. Kumpel schrieb vorhin, der kommt auch aus dem Münsterland. Heute wäre wohl in irgendeinem Kino, Moment, ich gucke nochmal nach, in Münster, wäre ein Event, Feast. Ich glaube,
es... Fist, das große internationale Fisting.
Nein. Ja, ist es bei euch in Münster wieder soweit?
Ja.
Es hieß Feast, Kinoprogramm und Veranstaltung in Münster, Cineplex. Die Nacht der, ich glaube, das geht um absolute B-Movies und Kackfilme. Feast wie Englisch Fest.
Ja, so was für dich.
Ja, aber vielleicht auch was für dich, wenn dich jetzt diese Geschichte, diese handlungsarme Geschichte... Vielleicht auch so ein bisschen ankekst, der Eindruck entstand. Vielleicht ist dieses Fies-Ding genau das Gegenprogramm. Ich könnte es jetzt noch schaffen bis heute Abend zu euch, Seppo.
Also, es ist doch so, Christopher. Ich habe natürlich nicht nur geputzt und Sport gemacht. Ich habe auch versucht, jeden Tag zwei Filmklassiker zu gucken. Und das ging 4 Tage lang gut. Danach sind mir die Filmklassiker ausgegangen. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, was ich noch nie gesehen hatte, Der Marathonmann mit Dustin Hoffman. Was für ein guter Film. Und 3 weitere, die ich jetzt mit dem Titel vergessen habe. Der letzte war Yakuza, den habe ich angefangen. Den fand ich so langweilig, hat mich sehr erinnert an Der Mann ohne Eigenschaften. Aber eher so in den Jahrzehnt der 70er und 60er nach großen Filmen oder Blockbuster zu suchen. Das hat mir dann doch sehr gefallen, weil ich momentan in so einer Phase bin, wo ich mit den neuen Filmen, ist auch immer so ein Dahergerede, aber so ist es nun mal, mit den neuen Filmen kann ich gerade nichts anfangen. Es fehlen mir gerade die guten Filme, liegt aber vielleicht daran, dass ich mich zu sehr von Algorithmen bei Amazon und Co. beeinflussen lasse und die guten Filme mit Handlung aus den Programmkinos dieser Welt, die werden mir vielleicht gar nicht angezeigt oder ich recherchiere erst gar nicht danach. Aber das gibt mir eben die Zeit und Gelegenheit, in alten Jahrzehnten zu suchen, im Jahrzehnt unserer Eltern, um mal die Filme sich anzugucken, die sich angeguckt haben. Und da sind sehr, sehr gute dabei, aber auch sehr schlechte. Aber wie das immer so ist. Und ich glaube, es gibt natürlich heute noch sehr, sehr gute Filme, aber jetzt bin ich gerade in den 70ern. 16.
Ja, oder halt fies, ne? Nach der splatternden Splattersprung groß irgendwie.
Wenn's nee, das ist aber nichts für mich.
Es wäre mir jetzt auch zu weit. Ich habe das führt mir, der Weg nach Münster führt ja auf zu weit.
Er wollte dich, der Freund, der dir gerade schrieb, wollte dich praktisch animieren.
Ja, mit ihm zusammen dieses fies B-Movie-Horror-Splatter-irgendwie-Scheiß-Ding.
Ich bin gerade auf cineplexmünster.de, aber ich finde es irgendwie nicht. Also nicht, dass er nicht recht hat.
Fies, der hat's.
Heute?
Ja, er schrieb heute. Vielleicht hat er sich geirrt.
Nein, es wird schon richtig sein. The Feast, 22:45 Uhr.
Ja.
Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich hätte gedacht, okay, The Feast ist ein Film. Ist es ja auch.
Ja, irgendwie muss man ganz miese.
Ach so, ich dachte, das Event heißt The Feast. Es ist ein Film aus dem Jahre 2021, ein Horrorfilm.
Ja.
Ja, also dafür jetzt nach Münster zu fahren, finde ich aber auch übertrieben.
Alter, mach ich mir die Glotze an.
Mach dir doch mal die Glotze an. Da sind wir wieder bei der Glotze.
Na, mein lieber Mann.
Mein lieber Mann.
Mein lieber Herr Gesangverein. Ich bin letztens angeschrieben worden von Pete. Es gibt vielleicht so ein altes DFA-Treffen. Bist du dabei?
Also er hatte mir erstmal sehr eine Sprachnachricht von Peter.
Ja.
Ich war sehr überrascht, weil wir seit 6 Jahren einfach ganz konsequent keinen Kontakt mehr haben. Und er sagte jemand, ein Thorsten, ich kenne den übrigens nicht, das muss vor meiner Zeit oder war vor meiner Zeit, plant so ein NRW-TV-DFA, das ist der frühere Arbeitgeber von Christoph und mir, wo wir uns kennen und lieben gelernt haben. Und der plant jetzt so ein Treffen, ein wie sagt man, so ein ehemaligen
Treffen, ja.
Irgendwie sowas. Ja. Und ich habe da meine E-Mail preisgegeben und da würde dann eine Einladung kommen. Ne? Das schien mir so der Plan zu sein.
Ganz genau. Und
ich habe Peter noch mit Sprachnachricht geantwortet, kein Thema, aber außer der Christopher erfährt davon nichts, wäre mir wohl recht. Und dann hieß es, der Christopher weiß es schon lange vor dir. Also ich wurde offenbar als Letzter informiert. Und das Treffen sei im nächsten Jahr erst, ne? Also sowas wird groß geplant. Es würde zu mir passen, dass ich nicht komme, um das mal vorwegzunehmen.
Also ich überlege tatsächlich hinzugehen, weil man halt viele alte Leute wahrscheinlich dann auch wieder sieht.
Und deswegen würde ich eher nicht kommen. Das ist das Lustige, bei mir ist die Begründung die gleiche.
Deswegen fragte ich halt sehr vorsichtig.
Peter auch. Er hat wirklich
sehr
in seiner Stimme einmal klang mit. Er hatte überhaupt keine Lust, mich zu fragen. Das habe ich sofort rausgehört. Er fing vor allen Dingen an mit, ich hoffe, es geht dir gut. Und das klang sowas von aufgesagt. So pflichtmäßig erstmal sagen, ich hoffe, es geht dir gut. Es ist ihm relativ egal, wie es mir geht. Und das auch zu Recht. Nein, es war völlig, es ist in Ordnung. Man mehr, vor allen Dingen von Peter, also bei aller Liebe, ein sehr ironischer Mensch. Und der kommt mit so einem Satz um die Ecke.
Nein.
Und ich merkte auch schon, dass er eigentlich davon ausging, dass ich nicht komme. Und zu Recht auch. Ich lasse jetzt mich mal so, für mich wird relevant sein und wir würden es hier im Podcast überhaupt nicht öffentlich beitreten, was ich jetzt sage. Für mich sind die Umstände demnächst etwas andere. Für mich wäre der Zeitpunkt sehr relevant. Und es ist einfach so, ich will wirklich nicht jeden wiedersehen von damals. Und manche möchte ich ganz aktiv gar nicht wiedersehen. Das ist der Knackpunkt. Und du bist einer davon. Kleiner Scherz. Spaß muss sein. Dafür sind wir doch hier, oder?
Definitiv. Ich schreibe nur gerade eben.
Ich weiß, ich versuche das zu überbrücken und rede die ganze Zeit, während der Christopher da rumdaddelt an diesen modernen Dingern, die ihr alle immer so in der Hand habt.
Ja, nein,
ihr Smombies.
Es war jetzt die Frage, ob für die Arbeit noch was zu erledigen ist, und ist es aber nicht. Tatsächlich, ich habe jetzt Urlaub und auch keinen Bereitschaftsdienst oder sonstiges. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
Ja, es ist doch fantastisch, ne? Es ist der eine Moment, wo man alles noch vor sich hat an Urlaub. Es ist der einzigartige Moment, und der ist im Prinzip schon morgen. Morgen ist auch noch super, auch übermorgen. Aber diesen einen Moment, ja. Da wirst du, wie lange ist dein Urlaub?
2 Wochen.
In 2 Wochen wirst du denken, oder so geht es mir immer, Gott, wie gut muss sich das angefühlt haben an diesem einen Moment. Und bei mir ist der jetzt schon eine Woche her.
Ja.
Und ich denke seit heute schon etwa an das Ende des Urlaubs. Ja, obwohl es noch 2 Wochen sind. Weil die kommende Woche geht sehr schnell rum. Da sind wir in Düsseldorf. Das geht wahnsinnig schnell rum. Dann ein paar Osterbesuche. Dann ist Ostermontag. Und zack, ist schon Osterdienstag. Mhm. Und dann ist die Woche ist gelaufen.
Die Woche ist gelaufen. Gar keine Frage. Und so nähert sich ganz langsam das dem Tag, wo man den Sonntag wieder hat, vor dem Montag, an dem man wieder arbeiten geht. Wo man dann halt diesen Sonntags-Montags-Blues hat man dann Montag, Sonntags-Blues am Sonntag. Da freue ich mich nicht so sehr drauf. Aber ich versuche das einfach mal auszublenden für die Zeit. Und ihr seid in Düsseldorf. Ich hatte letztens noch überlegt, wäre eine Gelegenheit gewesen, sich zu treffen. Aus irgendeinem Grunde. Nein, es gab sogar einen Grund. Ich komme aber nicht mehr drauf.
Nee, ach, du musst auch nicht. Sonst können wir ja, kannst ja, das ist ja.
Nee, man muss ja. Wenn ich drauf komme, werde ich dich auf jeden Fall vorwarnen.
Ja,
muss
ja, ist ja, ich bin ja. Ja, ja wie vorwarnen? Also vorwarnen, da suchst du Düsseldorf ab? Oder?
Nein, aber ich meine, es wäre ein Grund gewesen, der sich sogar gelohnt hätte.
Ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Wenn es wichtig gewesen wäre, hätte ich es mir gemerkt.
Wir sind aber auch, wir sind auch gar nicht lange da. Ne? Also wir machen ja nie. Klar.
Ja, ja.
Immer nur so auf den Sprung und verteilen das dann über mehrmals im Jahr. Obwohl, letztes Jahr hat es auch nur für 2 Mal gereicht. Und würden uns dieses Mal auf den Düsseldorfer Norden konzentrieren, den wir beim letzten Mal nicht erschließen konnten.
Schön da.
Und da wird es dann auch ein paar Läufe geben, längere wie in alten Zeiten.
Lohausen kann ich empfehlen.
Achso, naja, also ich meine tatsächlich Lohausen doch, das würde noch passen. Aber Angermund ist schon, damit verbinde ich nichts. Aber Lohausen ist doch so, praktisch die. Ach nein, jetzt habe ich es mit Lörrike verwechselt. Also so Flughafen, ist für mich der Norden.
Lohausen ist, glaube ich, da nördlich Flughafenecke. Da nördlich nochmal dran ist dann irgendwann Angermund. Und Lörrike ist doch auf der anderen Seite, oder?
Heißt Lörrik, weiß nicht. Irgendwie dachte ich, das wäre mal Flughafen.
Aber ist auch egal.
Sebak Lörres. Aber das sind ja so diese, auch Kaiserswerth würde mich zum Beispiel überhaupt nicht interessieren. Kaiserswerth ist ja schon gefühlt ein anderes Land, weil das ist ja wirklich weit weg. Nein, ich meine tatsächlich mit auch wenn ich sage Düsseldorfer Süden, meine ich nicht Benrath, sondern ich meine den Süden der
Kernzone.
Kernstadt.
Ich fuhr letztens so zur Arbeit. Ich habe dabei Radio Neandertal an, weil das ist ja das Lokalradio hier und man kriegt halt viele lokale Themen mit und so weiter. Die Stauschau ist ein bisschen besser aufgeschlüsselt, weil sie halt relevante Landstraßen auch noch mit drin hat. Es sind immer die gleichen Staus zu den gleichen Zeiten auf den gleichen Strecken, aber man kriegt es vorher schon mit und fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen besser, wenn der Stau auch im Radio ist. Ne? So, hey, mein Stau ist im Radio. Das ist ja sonst nicht der Fall, wenn man zum Beispiel bei WDR oder anderen irgendwie die Landstraßen nicht mit dabei hat. Wenn die da mit in den Stauschaus sind, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Auf jeden Fall fuhr ich da so lang und hörte etwas über Schuhe. Du bist ja nun jemand, der auch tatsächlich einen guten Schuh wertschätzt.
Du guckst mir Fragen an, ich bestätige das.
Ja, so. Und dann hatte ich nämlich mal geguckt, es geht nämlich um Maßschuhe, maßgefertigte Schuhe. Und es fiel irgendwann der Begriff Ralf Möller. Das ist ja kein Mensch, das ist ja ein Begriff mittlerweile schon. Stars sind Begriffe, keine Menschen. Auf jeden Fall sehr netter Typ. Ich konnte ihn auch 2 Mal, glaube ich, sehen auf Drehs. Sehr, sehr netter Typ. Und er kauft auch da Schuhe. Zum Beispiel hat er sich da ein paar Cowboy-Stiefel machen lassen oder so. Der ist ja eher so ein bisschen amerikanisch unterwegs, immer mal mehr oder weniger. aus gegebenen Gründen. Und der kauft auch da Schuhe und ist auch irgendwie freundschaftlich verbandelt mit dem Typen und so weiter. Und Seppo, du ahnst es nicht, wo dieser Schuhladen, es ist ja nicht nur ein Schuhladen, es ist eine Manufaktur. Du ahnst nicht, wo diese Manufaktur ist.
Korrekt.
Felbert. Ich denke mir das nie aus.
Das kann sich auch keiner ausdenken. Das ist wirklich. Ja, warte, Müller kauft im Felbert Schuhe. Ja, aber dann.
Ja, Langenberg. Ja,
Cowboy-Stiefel.
Langenberg, ja. Die heißen Maßwerk. Maßwerk vielleicht. Keine Ahnung. Aber wäre das nicht auch was für dich? Mal so ein Maßschuh?
Nee, weil.
Die sind sehr teuer. Ich habe auch geguckt. Also, die sind wirklich exzellent. Aber die sind auch extrem teuer.
Weil mir passt Größe 42 von Lloyd-Schuhen. Also, das Maß passt. Also,
besser geht's nicht. Okay, ja.
Also, insofern. Entschuldigung, Lloyds.
Da hatte ich nämlich halt noch an dich gedacht und gedacht, so, das wäre vielleicht.
Ich muss mal Getränk nachschenken.
Mach das, so eine nächste Eskalationsstufe. So, also, während Seppo weg ist. Muss ich ganz einfach auch sagen, ich sehe also ständig sein Wohnzimmer, wenn wir den Podcast machen. Es ist tatsächlich sehr, sehr ordentlich und sauber. Und dieses Putzen ist auch wirklich, Seppo treibt das bis zur Exzellenz. Dem stehe ich weit hinterher. Ich putze, weil ich muss. Also ich putze nicht nur, wenn ich muss, sondern ich putze auch, bevor es zu schlimm wird. Regelmäßig. Aber stelle immer wieder fest, dass es zwischendurch doch nötig ist. Als ich jetzt zuletzt durch die Fenster geguckt habe, auf das wunderschöne Felbert, ist mir aufgefallen, dass die Tatsache, dass die Stadt mir oft relativ scheiße vorkommt, nicht unbedingt daran liegt, dass sie scheiße ist, sondern dass sie durch meine Fenster einfach ein bisschen nach Scheiße aussieht. Das heißt jetzt nicht, dass ich Scheiße am Fenster habe. Heißt aber tatsächlich, dass ich eine mittlerweile gewisse Patina hat sich durchaus entwickelt. Und sie ist schwarz. Wenn man sie fein verteilt, ist sie tatsächlich
sie ein bisschen braun. Sie ist People of Color. Ich komme jetzt in dem Moment und schon höre ich mir sowas
Nein,
an.
Nein, es geht um was ganz anderes. Aber diese Schuh-Dings und so weiter, ich habe mir das auch mal angeguckt. Man kriegt ja einen eigenen Leisten dann. Der bleibt auch da im Laden. Und nach diesem Leisten, dem Schuhmaß, werden dann halt verschiedene Modelle gefertigt oder können gefertigt werden.
Finde ich gut.
Die Schuhe, die haben auch ein paar Exemplare da. Die sahen schon ziemlich cool aus. Dann habe ich aber die Preise gesehen, zum Beispiel bei Bally. Bally ist auch so eine Schweizer Schuhmarke, glaube ich, irgendwie. Die machen sowas auch und dann kostet so ein Viech schon mal direkt irgendwie, ich glaube, mindestens ein Tausender oder 1,5 bis hin zu 5.
Aber beide, ne? Also zwei Schuhe.
Zwei Schuhe. Du kriegst beide. Die Frage ist durchaus berechtigt, finde ich bei solchen Sachen. Bis 5 Mille geht das hoch. Und das war mir dann doch irgendwie ein Stück weit zu viel.
Ja, also wir reden ja sehr wahrscheinlich von so einem sehr edlen, guten
Lederschuh. Sehr edler Lederschuh, wirklich toll gemacht, tolle Modelle. Ja. Da steht ja dann auch immer bei, ein Schuh, der sie das Leben lang begleitet. Jetzt ist die Frage für mich, es war teuer oder ist teuer, ja, möchte ich mein Leben lang ein paar Schuhe oder vielleicht zwei, das kostet dann vielleicht 10 Mille, haben plus vielleicht noch ein paar Sneaker. Oder wenn ich halt 10, 20, 30 Paar Schuhe haben möchte, dann bin ich schon bei 50, 100, 150.000 Euro.
Ja, einmal glaube ich, die Zielgruppe gibt es natürlich. Dann, ich kann natürlich nur für mich reden, ich würde nicht das Leben lang dasselbe Paar haben wollen oder ein Paar.
Nee, von daher, was für ein Kack-Werbeslogan.
Weil das natürlich, auch wenn die zeitlos sind, ein guter Schuh ist ja im Zweifel zeitlos, aber ich behaupte ja, aber vielleicht kenne ich mich zu wenig aus, dass jeder Lederschuh, egal wie teuer, weil Leder ist Leder, wenn ich den 10, 20 Mal getragen habe, dann sieht er aus wie getragen. Da kann man nicht viel machen. Und dann ist auch, ich würde für einen guten Schuh durchaus 500 Euro bezahlen. Aber das ist aber auch eine absolute Grenze, weil der 500-Euro-Schuh, der sieht nach zwei Wochen genauso aus wie der 150-Euro-Schuh. Und dann ist irgendwann, ich würde mir vielleicht mal ein paar kaufen für, aber oft, also es ist manchmal auch so, dass sehr teure Schuhe, ich meine jetzt gar nicht Maß, gefertigte Schuhe, dass die auch ein bisschen ausgefallener aussehen. Und dieses Ausgefallene hat schon etwas, also das gefällt mir dann überhaupt nicht, sondern hat, mir fehlt gerade das Wort, das hat so etwas, Also das kaufen sich dann Leute, die genau
zu
das
extravagant,
wollen.
Extravagant, zu auffällig.
Extra, ja, ich glaube, sowas habe ich gesucht, in Richtung extravagant, wo man eigentlich denkt, sieht total beschissen aus. Ich finde auch, das kann man in Düsseldorf sehr gut beobachten, in Münster aber auch, so ist es ja nicht, dass ab einer gewissen Einkommenshöhe der Kleidungsstil in eine seltsame Geschmacklosigkeit abrutscht. Wo, also du siehst, die tragen gerade sehr übertrieben teure Klamotte, die aber noch nicht mal gut aussieht, sondern irgendwas Geschmackloses hat.
Ja.
Und das, ich glaube aber, es ist so, dass diese Geschmacklosigkeit in diesen Kreisen, eben weil es nicht, weil es geschmacklos ist, es hat die Funktion einer Uniform. Man erkennt sich also an der geschmacklosen Klamotte. Ich hatte gerade so einen schönen Vergleich, der ist mir in diesem Moment entfallen. Er ist genau, Schönheits-OPs, die ja Frauen wie Männer betreffen, aber derzeit, es ändert sich, Frauen etwas mehr noch als Männer. Die werden ja in manchen Kreisen sehr weit getrieben und dann sieht eine operierte Frau, sagen wir mal, die ist 60 und die versucht durch Operation so auszusehen wie 50 oder 45. Das geht natürlich nicht. Die sieht dann aus wie eine 60-Jährige, die operiert ist. Also diese straffe Haut, die da ermöglicht wird, die sieht ja nicht natürlich aus. Die sieht ja nicht aus wie die Haut einer 20-Jährigen, sondern sie sieht operiert aus. Es sieht einfach schlimm aus, unnatürlich und es ist unästhetisch. Aber ich glaube, das ist die Ästhetik, die gewollt ist.
Ja, guter Punkt.
Die finden genau das gut, weil es die es sich nicht leisten können, scheiße finden. Die wissen, dass es abnormal aussieht. Aber das ist genau das, was, glaube ich, ich glaube, das ist schon eine Ästhetik als solche, die gewollt ist. Das ist ein Stil, der gewollt ist. Es sieht aber wirklich nie jünger aus. Es sieht nur beschissener aus. Ich habe noch nie eine 60-jährige Frau gesehen, die durch Operation so aussieht wie 50.
Nee, also die das tun, sahen vorher vielleicht schon so aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man steht ja nicht drauf, wie alt Leute sind. Aber
ich frage mal. Entschuldigen Sie, Sie sehen aber sehr operiert aus. Sind Sie 60 oder 70?
Die Extravaganz kann man ja auch teilweise...
Schrullig! Das war das
Schrullig.
Wort.
Ja, eine Schrulle. Die Extravaganz kann man ja auch teilweise an Städten festmachen. Berlin zum Beispiel hat ja auch irgendwo in gewissen, also in inneren Zirkeln irgendwie einen anderen, andere Art und Weise als woanders. Und ich finde auch sehr mal interessant, es gibt einen Unterschied zwischen extravaganten jungen Menschen, die sich extravagant kleiden, und eben dem von dir beschriebenen extravaganten, älteren, reicheren Stil irgendwie, der immer so ein bisschen... der nicht extravagant ist, sondern etwas eine negative Konnotation hat. So nach dem Motto, ihr habt das jetzt nur gemacht, weil ihr die Kohle habt und irgendjemand euch eingeredet hat, erfolgreich übrigens, dass dieses Kleidungsstück halt gerade total en vogue wäre. En vogue wird definiert komischerweise oft von jüngeren Leuten irgendwie.
Ja.
Finde ich. Weiß ich nicht, oder? Ist nicht so? Neue Modetrends gehen irgendwie oft immer irgendwie von jungen Leuten aus, finde ich. Das haben wir früher in den 90ern gemacht, ja. Jetzt sind andere dran, die da halt neue Modetrends setzen müssen.
Als meine Frau und ich, übrigens in Berlin, diese Extravaganz, die man da so feiert, das ist ja nur deswegen so, weil Berlin einfach per se und auch aus historischen Gründen und wegen chronischen Geldmangels eine richtig runtergekommene Stadt ist, die auch sozial nicht funktioniert oder dysfunktional ist. Und dann macht man genau das zum Kult.
Interessanter Punkt, so ein bisschen dieser Schlund,
Schlundspiel
wäre jetzt nämlich auch das, was ich irgendwie mit Berlin verbunden hätte.
Das ist genauso wie der Ruhrpott sich feiert, weil was soll er machen? Ja, es bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als das zum Kult zu machen, was eigentlich der Grund dafür ist, dass er abgehängt ist. Er, der Ruhrgebiet, was habe ich gesagt?
Le Ruhrgebiet, ja. Der Ruhrpott.
Ja, der Ruhrpott, so ja. Wird es vielleicht in meinem Hirn gewesen sein. Und das ist aber auch in Ordnung. Berlin drückt es ja aus mit diesem, mit dem Arm, aber sexy. Das ist der Versuch, sich genau das einzureden. Berlin ist natürlich nicht sexy, Berlin ist ein Loch. Also ein schlimmes Loch, das vergessen wurde, zuzuschütten. Aber es ist, zu einem Überfluss ist es auch noch die Hauptstadt. Nein, das finde ich ja gut. Da stehe ich ja. Das finde ich ja gut. Aber ich wollte was anderes sagen. Du hattest irgendwas gerade gesagt.
Letztens noch eine Doku gesehen. Es gab so ganze Doku-Reihen jetzt irgendwie.
Das hast du gesagt.
Da wollte ich mit ansetzen. ZDF Info, weiß ich nicht. über 50er, 60er und dann kam auch irgendwann die 70er Jahre irgendwie so noch mit rein. Man sieht das und ich finde das sehr abstoßend. Ich finde diese Menschen, wie sie damals so sind, jetzt nicht abstoßend, aber ich habe eine Aversion irgendwie dagegen. Das ist mir zu piefig, zu miefig, ganz, ganz schwierig. Und dann waren da halt diese 68er, bei uns eher so den 70ern durchgeschlagen, Uni-Leute, die man da auch gesehen hat. Natürlich Berlin, Seppo, weil wo hat die Musik gespielt? Und da habe ich gesehen, Junge, 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 wie seht ihr denn aus? Mensch, euch Zeckenzüchter, müsste man mal zum Arbeiten schicken. Ging einem da so durch den Kopf und da habe ich halt gedacht, so, nee, das sind halt die Leute, auf deren, die haben das Fundament dafür gelegt, dass wir heute halt so eine freiheitliche Kultur und so weiter haben. Die haben im Prinzip die Fundation gelegt, die Grundsteine gelegt für die 90er, die halt ziemlich cool waren, so irgendwie insgesamt. Aber wenn man das dann halt so sieht, dann drängt sich einem der Verdacht auf, vor allem wenn man dann die Anzugtragenden, Krawatte tragenden, übrigens auch im normalen Alltag unter der Woche Krawatte und Anzug tragenden Männer sieht, die einfach halt mal zur Arbeit gehen in diesem Outfit und eben nicht zu einer Hochzeit, Beerdigung oder sonst was, dass da eine sehr große Spannung zwischen gewesen sein muss. Die gibt es heute so nicht mehr. Es ist putzig, das dann irgendwie wieder zu sehen, aber wenn man diese Leute und dieses Leben von früher sieht, dann denke ich persönlich immer, mein Gott, ist es gut, dass wir die Scheiße hinter uns gelassen haben.
Aber das ist ja am Ende immer nur eine modische Entwicklung. Das war halt da Normalität.
Ja, 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 klar.
Und wo kam man her? Man kam ja aus einer Zeit, wo es erstmal keine Kleidung gab, deren Funktion es war, gut auszusehen, weil man war froh, dass man irgendetwas hatte, um sich anzuziehen gegen Witterungsverhältnisse. Und dann war das ja völlig normal, dann war das so eine Selbstverständlichkeit, dass man, ich habe es ja bei meinem Vater noch erlebt, der ist bis zu seinem letzten Arbeitstag, ist er in einer Kombination arbeiten gegangen, und weil es normal war. Und jetzt ist es normal, dass man das nicht tut, und ich halte es für möglich, dass man das in 20 Jahren wieder tut, weil Kleidung immer auch die Aufgabe hat, sich von anderen abzugrenzen. Und wenn natürlich alle leger rumlaufen, ja, wie grenze ich mich ab, indem ich dann, ich fange zum Beispiel gerade an, so komische, schicke Kleidung zu tragen, stelle ich bei mir fest. Am Ende steckt dahinter auch nur der Versuch, etwas anders zu machen. Und ich finde ja immer ganz lustig, wenn mir um die Ohren gehauen wird, ich erlebe das gelegentlich, wie spießig und angepasst ich sei. Und dann gucke ich mir die Leute an, ja, ein bisschen stimmt ja auch. Und Anpassung ist ja auch durchaus sinnvoll, wenn man in einer Gesellschaft mit einem gewissen Wertesystem lebt. Ich kann ja nicht den ganzen Tag mich dadurch abgrenzen, dass ich versuche, aus Anpassung auszubrechen, weil auch das ist ja eine Uniformität. Und wenn ich diese Punk-Bewegung, die es ja mal gab, da habe ich immer nur gedacht, naja, jetzt zieht ihr euch alle halt so an, wie Punks oder Punker, wie man damals noch sagte, anziehen. Und das ist für euch das Ausbrechen aus der Gesellschaft. Aber ihr seht alle untereinander, seht ihr doch gleich aus. Also ihr macht ja nichts anderes, als der Zweite eine neue Uniform zu schaffen. Also wenn sich jetzt jeder die Haare grün und rot färbt oder wie auch immer und sich eine löcherige Jeans anzieht oder was auch immer zum Punksein gehörte, dann ist das doch auch nicht Individualismus, sondern dann ist es eigentlich ist es das Gegenteil. Und da habe ich schon als Jugendlicher drüber geschmunzelt, während ich mich schön angepasst habe. Und so mache ich es heute auch noch. Weil alle die, da wurde sich drüber lustig gemacht, warum ich immer ins Café Extrablatt gehe, wenn ich mit meiner Frau brunchen gehe. Warum ich immer in die Systemgastronomie gehe. Ja, aus guten Gründen. Wenn ich diese ganzen Cafés sehe, die da aus dem Boden sprießen, die nur deswegen sprießen können, weil sie nach 3 Monaten pleite sind und dann sprießt das nächste, die erkennt man daran, das habe ich jetzt gemerkt, dass das waren früher oft Ladenlokale mit großen Schaufenstern und dann kommt ein Café rein mit Hafermilch. Und man erkennt die daran, dass dann junge Menschen an die Schaufensterscheibe gepresst sitzen. Die sitzen ja nicht auf Stühlen, die sitzen so auf Heizkörpern, wo ein Brett drüber gelegt wird. Und dann sitzen die da in ihren khaki-grünen Strickjacken an das Schaufenster gepresst und trinken Kaffee mit Hafermilch. Also wenn das Gegenteil von Anpassung ist, dann möchte ich das um Gottes Willen nicht mitmachen. Und ich weiß, bei jedem dieser Scheißläden, die heißen dann Kaffeegießerei oder so, bei mir heißt es, es hieß immer Kaffee, aber diese heißen dann Kaffeegießerei. Da weiß ich doch jetzt schon, da kann ich reingehen und sagen, in 4 Wochen sind sie sowieso pleite. Hier, ich zahle hier für einen Kaffee 10 Euro, da ist noch nicht mal echte Kuhmilch drin, sondern irgend so ein Ersatz. Und dann, um mich zu setzen, muss ich mich in so ein Schaufenster an so eine Scheibe pressen und muss eine khaki grüne Strickjacke anziehen. Also dieses, wir sind alle angepasst. Alle, die wir auch versuchen auszubrechen, ihr seid am Ende eh angepasst. Und ich kann mich doch nur drüber lustig machen, weil es einfach so offensichtlich ist. Und die spielen aber das Spiel mit und sitzen da mit ihren Brillen, mit Schaufenstergläser, mit wie heißt es?
Fensterglas.
Fensterglas. Und tippen noch irgendwas im Laptop, obwohl sie es nur so zum Schein machen, weil sie haben es nicht geschafft, sich ins WLAN einzuwählen.
Das kann übrigens durchaus sein. Solche Läden sucht man in Felbert vergeblich. Hier gibt es ein Extrablatt und ansonsten gibt es...
So, und da weißt du, was du bekommst.
Ja,
weißt
du...
Und deswegen gehe ich weiter. Wir haben es zweimal versucht, sind wir woanders mal brunchen gegangen, war die totale Scheiße. Da kriegst du natürlich eine Auswahl aus 10.000 verschiedenen Müslis. Mit den seltsamsten Früchten, aber bei aller Liebe, das will doch keiner wirklich.
Nein,
wer das
nein.
will das ja nur, um sich sichtbar vor den anderen mit abzugrenzen. Aber spätestens, wenn du an eine Scheibe gepresst sitzt, denkst du eigentlich, boah, Systemgastronomie hat ja doch Vorteile, aber zugeben kannst du es natürlich nicht.
Ja, ne, aber das ist ein interessanter Punkt. Also in Felbert sucht man sowas vergeblich. Es gibt, wie gesagt, das Extrablatt, dann gibt es noch ein, zwei Bäckereiketten, Inhaber geführt, vielleicht mittlerweile nur noch eine, ich weiß es nicht, die das hier so ein bisschen dominieren. Früher gab es noch ein Café von 1898 tatsächlich, stand immer dran, das Café Kitz. Jetzt auch mittlerweile, glaube ich, eine Kette in irgendeiner Form drin. Das war halt noch ein Café, in das man geht, also so ein richtiges Café, wie man das hier so auf dem Land hat, mit Edel und Fein und Spitzendeckchen und so weiter. Das, was bei euch stattfindet, ist ja eher dann auch so ein bisschen teilweise Studi-Subkultur.
Ja, das stimmt.
Die da so, ja. Ne, das wirst ja hier in Felbert. Felbert mangelt natürlich auch eine Uni. Ich glaube, in Heilinghaus gibt es eine ausgelagerte Uni von irgendwas, aber auch in Heilinghaus sucht man das Studentenflair von, sagen wir mal, Heidelberg, Münster, Passau oder ähnlichen Städten vergeblich. Leider, aber ist so.
Nein, sehr froh. Nein, also alles befruchtet sich ja gegenseitig. Also es ist gut, von allem etwas zu haben. Aber wenn alle diesen absoluten Anspruch oder diesen Anspruch daran haben, sie sind jetzt das neue Sein, da kann ich nur drüber schmunzeln, weil das hat nie funktioniert. Das hat ja selbst bei den Nazis nicht lange funktioniert. Und deswegen muss man das alles mit so einer Offenheit und diese mit einer Offenheit betrachten. Und diese Offenheit, die vermisse ich immer so, wenn man mir vorwirft. Also man kann feststellen, ich bin angepasst, völlig in Ordnung. Aber wenn man zum Vorwurf macht, denke ich immer, was gibt's denn daran vorzuwerfen?
Du wirfst ja anderen auch nichts vor.
Nein, ja doch,
ja,
wenn
gut,
sie
aber
da
aber
mit khaki-grüner Strickjacke im Schaufenster da reingepresst sind und ihren möchte gern Kaffee oder einen Chai Latte trinken, muss ich vorsichtig sein, trinkt meine Frau. Aber sie hat halt nicht die Strickjacke dabei an und sitzt nicht ins Schaufenster gepresst. Aber es ist wirklich ein Bild. Du gehst durch die Straßenzüge und fragst dich, letzte Woche war doch hier noch so ein Frozen-Joghurt-Laden. Heute sitzen die in Strickjacken und ins Schaufenster gepresst. Das ist das Bild. Und ich schwöre euch, ihr Hörer draußen und nur die Männlichen, achtet drauf, wenn ihr durch die Städte geht. Es sieht genauso aus. Sie sitzen auf den Heizkörpern, die ja so auf Kniehöhe enden. Da liegen Holzbretter drauf, dann sitzen die da auf pseudomäßig gemütlichen Möbeln. Das sind natürlich Tische, die so zusammengekauft wurden. Muss ja alles nachhaltig sein und es muss auch möglichst bunt und schrottig aussehen. Das gehört ja zum Look dazu. Und dann sitzen die da und tun so, als wäre es gemütlich. Ich glaube, innerlich freuen die sich, wenn sie schnell wieder nach Hause können und einen richtigen Filterkaffee trinken können.
Auf dem Sofa. Das erinnert mich tatsächlich an Wuppertal. Da gab es das früher zumindest.
Zu Hause sitzen die auf Europaletten.
Ja, aber dann sehr schick gemacht und so ein bisschen refurbished und so weiter. Alles halt auf toll. In Wuppertal gab es das mal eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ich bin lange nicht mehr in Wuppertal gewesen. Aber die haben tatsächlich auch noch so eine gewisse Studentensubkultur. Wuppertal sowieso auch kulturell lange unterschätzt. Mittlerweile kommt das so ein bisschen nach, dass man Wuppertal auch wirklich mit der kulturellen Vielfalt, die es nun mal hat, auch so ein bisschen mehr wertschätzt. Ich sollte öfter mal nach Wuppertal gehen, fahren, sonstiges. Mangelt nur noch ein bisschen an den Leuten, die mitkämen. Alleine macht man es nicht. Alleine, Seppo, setzen sich solche Leute zum Beispiel auch alleine in der grünen Strickjacke ins Fenster gepresst? Nein, es sind immer Gruppen. Man geht ja nur in der Gruppe. Also man ist ja dann individuell ist man nur in der Gruppe. Was ja auch so ein bisschen den Kern dessen trifft, was du sagst, weil das, was ich von anderen abheben will, findet sich sehr schnell dann wieder zu einer Gruppe zusammen. Ja, wie Salzkörner in der Schwerelosigkeit, die irgendwann wieder zusammenkleben. Alleine sieht man die Leute nicht.
Ja, das Bild fehlt mir mit den Salzkörnern. Ja? Das ist ja das gängige Bild.
Das fehlt mir. Ist ja, daran hat man ja erstmal die Gravitation und Entstehung des Sonnensystems und so weiter. Toll, finde ich toll, wie du, dass du mit offenen Augen durch die Stadt gehst. Also nicht, dass ich dir unterstellen würde, du würdest jemals mit geschlossenen Augen durch die Stadt gehen oder sonst was. Ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, dass du halt auch wirklich einen Blick für deine Stadt hast. Wie kein Zweiter, möchte ich sagen. Finde ich toll. Ja, finde ich echt gut.
Ja, ich fordere einfach mehr Anpassung von den Leuten.
Ja,
es war noch nie gut, wenn jemand aus der Reihe gedingst ist.
Getanzt ist, ja. Na gut, vielleicht ist es ja bald wieder soweit. Aber ich bin, was jetzt den Urlaub angeht, werde ich auch hier so ein bisschen einkaufen, shoppen und so weiter. Mal vielleicht auch tatsächlich ins Extrablatt gehen mit ein paar Leuten, mal so brunchen. Ich weiß nicht, um Ostern rum haben ja die meisten Leute irgendwie zumindest ein paar Tage frei. Werde ich die Zeit echt, also hier in Velbert werde ich die echt genießen, also so richtig. Velbert ja. ist auch irgendwo eine Stadt zum Genießen. Ich will ja nichts.
Ich sag nie was gegen Velbert. Wie käme ich dazu? Ich kenne Velbert viel zu wenig, um was gegen Velbert. Ich plapper immer nur nach, was du sagst. Und insofern sage ich jetzt, es ist wirklich eine Stadt zum Genießen, um sein Dasein zu genießen, in der Systemgastronomie zu sitzen. Und ich wüsste zum Beispiel, wenn ich im Velbert brunchen gehe, im Café Extrablatt, ich wüsste, was ich bekäme.
Richtig. Und du würdest halt kein Müsli, also als du das gerade gesagt hast.
Gibt's auch.
Ja, gibt's, aber das macht doch keiner.
Man
geht doch echt verdammt nochmal nicht brunchen, um Müsli zu essen. Also bitte, wenn ihr das machen wollt,
eigentlich
tut es.
Eigentlich nicht.
Aber ist doch Quatsch.
Eigentlich nicht.
Ich esse nie Müsli, also deswegen würde ich das nie machen. Also es muss ja auch nicht jeder so sein wie ich, aber...
Wir waren vor 5 oder 6 Wochen, hier bei Grotes, ist auch so ein ganz toller, auch sehr traditionell, sehr lang.
Damit wart ihr aber nicht so zufrieden, ne? Oder?
Nee, war total beschissen.
Ja.
Also du kommst da rein und die ganze Bude voller, ich habe nichts gegen Studenten, war ich ja auch. Aber das war halt schon dieses Bild in den kakigrünen Strickjacken. Und da dachte ich schon, oh. So, und dann gehen wir zum Buffet und... Tolle Müsli-Auswahl. Aber ich habe mich gefragt, wo sind denn die Brötchen? Wo ist denn mein Rührei? Wo ist denn hier der Belag für mein nicht vorhandenes Brötchen? Wurst. Es war von vorne bis hinten scheiße. Ja, Käse, bei mir ist es ja leider nur Käse, aber wenn die wenigstens das hätte ich ja erwartet, wenn die schon so auf diesem ich möchte mich abgrenzen Trip sind, dann möchte ich da veganen Aufschnitt haben, Ersatzprodukte. Ich muss ja zugeben, das wäre ja, also da widerspreche ich mich selbst, das wäre ja so ein bisschen mein Ding, obwohl ich überhaupt keinen veganen Aufschnitt esse, weil, ja, warum auch? Und aber das war da alles, das war mickrig und es war noch nicht mal billiger. Ne? Also ich kann noch nicht mal, was wirft man eigentlich der Systemgastronomie vor, frage ich mich. Ja, was eigentlich, was ist da der Vorwurf? Weil es eben nicht individuell ist, was ist denn das Problem daran?
Ich glaube, weil das miese Kapitalisten sind, die Geld verdienen wollen.
Als wir das letzte Mal in Düsseldorf waren, sind wir, wenn auch nicht zum Brunch, sind wir ins Café Extrablatt gegangen. Düsseldorf hat nur eins. Und da wusste ich, wenn ich jetzt diesen vegetarischen Burger bestelle, wusste ich, was kommt, weil ich kenne ihn aus Münster. Meine Welt, fantastisch. Hätte auch ein anderer sein können. So, wir waren auch in der Altstadt Kalifornien. Nee, wie heißt denn das nochmal? Herrgott, wie hieß denn das? Da gab es auch einen tollen Vegetarier. Also das finde ich halt, ich verstehe. Wenn mir einer, was wedelst du denn da mit deiner Flasche? Willst du was sagen?
Ja, bitte. Dazu, weil jetzt könnte bei dir der Eindruck entstehen, bei den Hörerinnen Louisiana. Und Hörern, dass du immer nur das Alteingesessene kenn ich, mach ich, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, machst.
Ein bisschen ist es so.
Aber Moment.
Ich probiere aber gerne auch die konkurrierende Systemgastronomie aus.
Zum einen das und zum anderen bist du ja jemand, wenn man sich jetzt mal die letzten paar Jahre anguckt, der ja nun mal auch wirklich verdammt noch mal viel ausprobiert hat. An Burgerläden, an Restaurants, an... Wir brunchen hier, wir brunchen da, an Essensstilen. Ja, du hast ja vorher halt viel Fleisch gegessen, dann vorher Low Carb noch, glaube ich auch.
Jetzt, Kannibalismus habe ich ausprobiert. Und was soll ich sagen?
Schmeckt.
Gar nicht so schlecht.
Dann jetzt die Fleischlosgeschichte und so weiter. Also man kann dir jetzt auch wirklich nicht vorwerfen, dass du halt Sachen nicht ausprobierst. Und du bist ja dann auch offensichtlich in den Läden drin. Nebenbei bemerkt habe ich mir gerade letzte Woche eine khakifarbene Hoodie-Zipper gekauft. Ist keine Strickjacke.
Das ist ja in Ordnung. Nur wenn du dich damit jetzt in ein Schaufenster presst.
Es mangelt, wenn ich eins finde, würde ich es ja mal versuchen. Also,
und da meinen Kaffee Tall trinkst mit Hafermilch.
Nee, das kann ich mir wirklich beim besten Leben
nicht. Da kommt es mir dann schon hoch.
Nein, also mir auch. Also,
weil ich glaube, alle die das trinken, denen schmeckt es gar nicht. Aber sie machen das für ein Statement.
Da bin ich auch raus.
Wenn
und
ich aber brunchen
diese, gehe oder am besten noch mitbringen, diese Thermotassen, wie heißen die jetzt? Diese amerikanischen Thermotassen, die gerade voll in sind.
Ja, dieses Pfandsystem, oder was meinst du?
Nee, diese Thermotassen, die voll in sind, die halt eigentlich voll scheiße waren in den Staaten, immer weil jetzt irgendein Star die benutzt und jetzt will die jeder haben. Komme ich nicht drauf.
Holzkissen?
Nein.
Diese Holzkissen?
Nee, Thermotassen.
Aus denen die alle trinken.
Nein, Tassen.
Nee, ich weiß, ja.
Wenn du jetzt googelst Thermotasse Amerika, kriegst du sofort die Modelle und so.
Ja, Torquato Tasso. Thermotasse Amerika. Also nichts gegen das Pfandsystem.
Oder Thermobecher. Gib mal Thermobecher ein. Thermobecher Amerika.
Thermobecher Amerika.
Ja, mit so einem Kram bist du sofort
angeboten,
dabei.
Angeboten, amerikanische Thermobecher. Yeti?
Nein, wie heißt der Hersteller?
Stanley, Yeti?
Stanley, ja, die Stanley Cup. Also früher war der Stanley Cup noch was anderes, ne? Mal nebenbei bemerkt. Aber das sind
ist
jetzt
das so, sehe ich zum ersten Mal. Weil ich eben nur Weltliteratur lese, habe ich den Bezug zur...
Was kosten die eigentlich? Das habe ich noch nie geguckt.
Also hier gibt es die 49 Euro bei, wo ist das?
Och, das finde ich aber okay.
BSDN Store.
Hätte gedacht, die wären
Amazon,
so 60
Euro. 112 Euro? 112 Euro?
Ja, da gibt es noch so Special-Teile. Es gibt auch Leute, die das sammeln. Es gibt Stanley Cup-Sammler.
1,2 Liter. Da sehe ich zum ersten Mal, warum mag ich sowas nicht? Eigentlich bin ich für sowas empfänglich.
Das ist der Riesendeal. Das ist der Riesendeal, jetzt gerade so ein Ding zu haben. Wenn du jetzt, du bist ja jemand, der offenen Auges durch seine Stadt geht. Wo du jetzt für den Stanley Cup so ein bisschen sensibilisiert bist. Du wirst mit Sicherheit Studenten, Studentinnen, möchte ich fast sagen, überwiegend finden, die einen Stanley Cup.
Nee, hier hat man diese, wie heißt denn dieses Pfandsystem? Also nicht nur, dass es, also das gibt es auch woanders, diese Pfandbecher in den Cafés, wie heißen die nochmal, dieses?
So, wo man sagt.
Recap.
Ja.
Damit sieht
ja.
man alle rumlaufen. Ja. Ich wollte auch, das sehe ich ja durchaus ein. Nur ich hole mir zu selten einen Kaffee zum Mitnehmen, als dass ich mal die Möglichkeit hätte, den Becher irgendwo wieder zu befüllen oder umzutauschen. Aber es gab die Situation, ein neues Café hat in Münster eröffnet, in der näheren Umgebung meiner Arbeitsstätte, das Café Grisou. Und habe ich gedacht, okay, dann nehme ich jetzt auch mal so einen Recap. Hatten sie gerade nicht da. Also das war mein Versuch, da mit einzusteigen. Aber da kommt mir keine Hafermilch rein. Das ist schon mal ganz klar. Und ich muss auch noch mal klarstellen, ich habe das in einer der letzten Episoden mal gesagt, dass ich mich über Hafermilch lustig mache. Selbstverständlich tue ich das. Aber es gibt natürlich Menschen, die wirklich eine Laktoseunverträglichkeit haben.
Ich hole mir eben was zu trinken. Bin ich wieder da?
Ja. Und die natürlich dann keine Kuhmilch trinken. Und das ist natürlich auch, wer bin ich da, was gegen zu haben? Es ist mir sogar, also nur ich finde dieses demonstrative nach außen zeigen, die Milch gehört der Kuh. Das stimmt nicht, denn die Kuh gehört dem Bauern und damit gehört auch die Milch dem Bauern. Und wenn mir der Bauer die Milch verkauft, dann ist es meine Milch in meinem Kaffee. Ich übrigens bin sowieso fein raus, ich trinke den Kaffee schwarz. Nur wenn ich in diese Läden gehe, freue ich mich immer auf den Moment zu sagen, bitte mit richtiger Milch. Nur deswegen trinke ich in diesen Läden, in die ich gar nicht gehe, trinke ich den Kaffee immer mit Milch. Nur um das sagen zu können.
Ach so. Ich war vorhin noch nach der Arbeit im Asiamarkt und habe mir gekauft eine Literflasche Sojasauce, weil ich festgestellt habe, dass ich, hat jetzt überhaupt keinen Zusammenhang mit allem anderen, doch es geht um Essen, im Moment einen sehr hohen Verbrauch von Sojasauce habe tatsächlich, weil ich gerne chinesisch koche oder asiatisch angehaucht und so weiter. Und in dem Zuge, ich habe letztens zum ersten Mal Ei mit Maggi, also ein Maggi-Ei gegessen.
Echt?
Man kennt das vielleicht. Kennst du das?
Nein. Also, nee,
Maggi-Soße
aufs Ei?
Genau, soll wohl irgendwie ein Klassiker sein.
Okay.
Eine Arbeitskollegin hatte das, ich habe es dann zu Hause hier mal ausprobiert. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Ich esse Eier, also gekochte rohe Eier mit Senf, wenn ich sie so mal so wegsnacke. Mit extrem scharfen Düsseldorfer Löwensenf. Der haben so richtig die Nase bis zum Hinterkopf Ekelhaft. Aufzieht.
Ich hasse Senf,
Aber da habe ich dann jetzt halt nämlich gedacht, Ei mit Soja ist vielleicht so der neue Shit, um einfach mal so ein bisschen sich abzuheben von der Masse. Ja, das werde ich nämlich auch mal probieren. Ich habe direkt die Literflasche gekauft, weil das war unfassbar billig. 10 Euro für einen Liter, das sind Boah, das müsste man jetzt umrechnen. Aber das.
In was denn? In eine andere Währung? Oder warum ist das jetzt umrechnen? Ja, Kilo?
100 Milliliter. 100 Milliliter für einen Euro, für 90 Cent. Ist doch geschenkt. Ist doch geschenkt. Kikkoman, beste Marke. Also dafür lohnt sich's nochmal.
Lass es uns wissen, wie es hier. Da bin ich aber.
Also ich fand fand ich gut.
Trinkst du wieder Malzbier?
Ich trinke ein Malzbier, tut gut. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen festgebissen.
Flitzebogen.
Auf Maggi-Ei?
Also ein Flitzebogen ist ja nur gespannt in dem Moment, wo er gespannt ist. Wenn abgeschossen wurde, ist er ja nicht mehr gespannt. Das wollte ich nur noch mal. Ich habe jetzt noch mal entdeckt, und das wundert mich, dass ich das jetzt erst entdecke, und das sage ich vorab, jedes, wenn man sich vegetarisch ernährt oder meinetwegen auch vegan, und jedes Mal, wenn man zu einem Ersatz, zu einem Fleischersatzprodukt greift, sagen natürlich sofort Leute, dass das albern ist und so weiter. Und im Kern stimmt das natürlich. Man kann die Produkte dennoch essen, weil sie ja einen Nährwert haben und manchmal schmecken sie auch. Ich finde auch, sie schmecken nicht wie das Original. Also es geht mir ja nicht darum, wenn ich ein vegetarisches Schnitzel esse, dann weiß ich, da schmeckt natürlich nicht so wie das richtige Schnitzel. Es kommt dem manchmal nahe, es ist aber fast nicht möglich. Es schmeckt aber trotzdem gut. Ich betrachte es dann eben, wenn ich einen Salat esse, habe ich ja auch nie gesagt, das ist jetzt ein Hackfleischersatz, sondern das ist eben Salat. Und das vegetarische Schnitzel ist für mich ein Gericht, das man mal essen kann.
Vegetarischer Proteinspender. Weiß nicht, Frankreich, die jetzt auch verboten haben oder verbieten wollen, dass Fleischersatzprodukte in Fleischform aussehen und so weiter verkauft werden?
Das weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube, die haben Hackfressen verboten. Und das finde ich schwierig, weil ich finde, dass alle Franzosen, also das muss man mal über einen Kamm scheren. Du kennst
doch gar nicht alle Franzosen.
Ja, aber wenn du einen französischen Film siehst, meine Frau zum Beispiel hasst französische Filme, weil die Schauspieler in aller Regel, und es stimmt, Hackfressen haben, also scheiße aussehen. Der Franzose, also es tut mir, ja, nein, ist dir nicht aufgefallen, dass Franzosen per se, zumindest die Schauspieler, das sind doch alles Hackfressen. Ich meine, Gérard Depardieu sieht ja nun mal sehr charakteristisch aus und der hat ja auch einen sehr charakteristischen Charakter. Jo. Ne, der ist sehr Russland-affin und ist da auf Abwägen und jetzt gibt es ja auch Klagen gegen ihn, weil er hier und da sich vielleicht nicht ganz korrekt gegenüber Frauen verhalten hat. Und da sind viele im Nachhinein überrascht, wo ich immer so denke, ja, was habt ihr eigentlich erwartet? Ist doch klar, dass das, aber gut, das ist eine andere Sache. Also das ist jetzt das französische Hackfressentum. Das wollte ich jetzt gar nicht, da hast du mich jetzt...
Ich wusste gar nicht, dass ich hier so ein Fass aufmache.
Das hast du doch mit Absicht, hast du das aus mir rausgezaubert, weil du Journalist bist.
Nein, überhaupt nicht.
Und jetzt stehe ich da. Und jetzt wird man mir vorwerfen, ich würde über das französische Hackfressentum... negativ reden. Ich habe überhaupt nichts. Das will ich jetzt nicht
sagen. Du hast ja gerade gesagt, das hat ja deine Frau gesagt.
Sie hat das überhaupt nicht. Sie hat das anders ausgedrückt. Ich sage hier noch mal ganz deutlich, ich habe nichts gegen das französische Hackfressentum. Wer bin ich denn, das zu sagen? Mir gefällt das gerade so, aber ich glaube, es liegt am Alkohol. Ich glaube, wenn ich das morgen oder irgendwann höre, es ist überhaupt nicht lustig, aber. Wenn ich jetzt so für mich jetzt in diesem Moment höre, das französische Hackfressentum, es begeistert mich, wird mich noch mehrere Stunden durch diesen Abend tragen. Ich wollte aber was anderes sagen. Ich weiß gar nicht, wie du auf französische Filme kamst. Ich wollte etwas dazu sagen, dass ich ein Ersatzprodukt, so fing es an, neu entdeckt habe. Ich habe alles mal durchprobiert, als ich anfing, kein Fleisch mehr zu essen und stieß dann eben auch an Hackfleischersatz. Und den finde ich unglaublich schlimm und überhaupt nicht, also... Der schmeckt ja noch nie, also nicht nur, dass er nicht wie Hackfleisch schmeckt, sondern er schmeckt ja auch scheiße. Und jetzt plötzlich hatte meine Frau gekauft, den Hackersatz von, und der besteht eben aus Soja, von Rügenwalder.
Ja.
Und da habe ich gedacht, okay, brate ich den nochmal, gebe ich dem nochmal eine Chance und stelle plötzlich fest, also erstmal, das hatte ich vorher gar nicht, weiß gar nicht, was wir da für ein Produkt hatten. Das sieht in der Pfanne, sah es wirklich aus wie Hack.
Ja.
Habe ich gedacht, okay, optisch, aber entscheidend ist natürlich der Geschmack. Es schmeckt natürlich nicht wie Hack, oder ich habe nach anderthalb Jahren vergessen, wie Hack schmeckt. Aber es schmeckte fantastisch. Und habe mir dann damit eine Spaghetti Bolognese gemacht. Und selbst die Spaghetti waren aus Linsen. Also selbst die waren ein Ersatzprodukt. Und es ist großartig. Die Konsistenz ist auf jeden Fall von diesem Hack schon mal exakt. Also das funktioniert. Das habe ich vorher, hatte ich das mal gemacht. Da war es eine Pampe, da war es ein Brei. Und jetzt habe ich das gemacht und das war genau wie Hackfleisch. Wie Rinderhack sogar. Ich möchte mich sogar da auf das Tier können. Es ist genau wie Rinderhack. Ach. Unfassbar.
Ich habe jetzt länger keine Fleischersatzprodukte mehr gekauft und gegessen. Ich hatte auch hier und da mal ein paar probiert, deutlich weniger als du. Fand die okay, aber weiß ich nicht. Ich hatte jetzt, was ich vor kurzem hatte, ich habe mir letztes Mal 100 Gramm Teewurst gekauft. Das war so mein inneres Halleluja irgendwie zum Fleisch, weil das war halt toll für die Zeit. Das hat sehr gut geschmeckt. Aber ich würde mir jetzt nicht nochmal 100 Gramm Teewurst kaufen. Das gibt's, diese Wurstersatzprodukte gibt es ja auch mittlerweile in sehr gut.
Ja, aber ist Frankreich verbietet
das. Also die verbieten das, soweit ich weiß, verbieten die das.
Was überhaupt ist Teewurst? Eine feine, cremige Wurst, Schwein und Rind. Okay.
Und Tee.
Aber kein Tee.
Nicht? Ist kein Tee.
Nee, kein Tee, steht hier. Ach. Hamburger Abendblatt.
Ich habe mir immer
so, und
immer
Frankreich gesagt, würde nach Tee schmecken. Vegetarische.
Vielleicht isst man, man isst es zum Tee. Wurst zum Tee. Das ist vielleicht so eine norddeutsche Geschichte. Wenn man irgendwas nicht versteht, kommt das aus Norddeutschland.
Seit Oktober 22 ist es in Frankreich nicht mehr erlaubt, vegetarische Produkte mit Bezeichnungen zu bewerben, die traditionell mit Fleischprodukten assoziiert werden. Und das finde ich auch sinnvoll, weil es natürlich lächerlich ist, wenn dann da steht vegetarische Wurst. Wobei, ich weiß nicht, was die Definition von Wurst ist. Vielleicht hat das mit Fleisch gar nichts zu tun. Also mit der strengen Definition, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Aber ein Schnitzel wäre für mich immer Fleisch. Und wenn da steht vegetarisches Schnitzel, ist das natürlich der Versuch. Aber es hilft mir persönlich bei der Orientierung, wenn ich in meinem Restaurant bin, dann weiß ich, vegetarisches Schnitzel, ich weiß, was kommt.
Ja.
Und wenn da noch steht, auf welcher Basis, Weizenproteinbasis, dann weiß ich sehr genau, was kommt. Finde ich nicht schlecht.
Nee, definitiv. Vegetarische Leber wäre vielleicht interessant, wenn sie nicht nach Leber schmeckt, aber wie der Leber aussieht. Vegetarische, ekelhafte Innereien gekocht, wo man halt weiß, dass es eigentlich nicht eklig ist, weil es nur Soja ist, könnte ein neuer Trend werden. Ich sehe schon Restaurants vor mir, Ketten nicht, sondern sehr, sehr kleine Individualrestaurants, die vegetarische, ekelhafte Innereien dampfend und heiß auf den Tisch bringen, wo dann sehr viele Menschen sich im Prinzip, weil es so voll ist, in grünen Strickjacken mit Fensterglasbrillen an Schaufensterscheiben rücklings drücken müssen. Könnte, zumindest für ein paar Monate, könnte ich mir vorstellen.
Bin ich von überzeugt, so. Also wirklich.
Ja. Was sagt eigentlich, wenn jetzt ein Schuhmacher komplett rumpelvoll ist auf einer Party und der haut ab oder möchte abhauen, der wird doch dann wahrscheinlich sagen, Freunde, ich mache jetzt einen Schuh.
Ja. Ich habe mich im Teamchat verabschiedet. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich habe vorher noch mal gegoogelt oder gemerkt, besser nicht machen. Ich wollte schreiben, ich mache jetzt im Polnisch.
So. Ja, viele verstehen das vielleicht falsch.
Also, den Polnischen machen mit Ankündigung ist ja das Gegenteil. Eines, ich erkläre es jetzt wirklich dem Doofen eines Polnischen, und fand ich wahnsinnig lustig. Man ist ja so in den letzten Arbeitsstunden vorm Urlaub, ist man sowieso so wahnsinnig, ich bin da mal so gehypt und finde alles lustig, was ich sage. Und dann habe ich gedacht, oh, da muss man vorsichtig sein, vorher mal googeln, woher kommt eigentlich überhaupt diese Bezeichnung, einen Polnischen machen. Und ich kann mich nicht mehr genau an mein Google-Ergebnis erinnern, aber es geht in eine Richtung, wo man sagen würde, das ist politisch nicht in Ordnung. Man darf gar nicht sagen, ein Polnischen machen, weil ich glaube, die Hintergründe sind schwierig. Und habe mich dann gegen diesen unfassbaren, wahnsinnigen Gag, unsere Hörer erholen sich gerade noch vom Lachanfall, habe ich mich dann also distanziert, weil im Arbeitsumfeld dachte ich, kann man das nicht machen. Wie kam jetzt darauf wieder? Auf jeden Fall. Wegen Schuhmachen und Polnisch. Ich bin sicher, Schuhmachen darf man auch nicht sagen, weil wahrscheinlich hieß es früher in japanischen Arbeitslagern, der hat einen Schuh gemacht. Wo ist denn der Sinn? Um nichts. Ja, der hat einen Schuh gemacht. Und dann findet man plötzlich raus, das war das Letzte, was sie gemacht haben, bevor sie praktisch hingerichtet wurden. Dann mussten die erst noch einen Schuh herstellen und daher kommt ein Schuh machen. Stimmt jetzt nicht. Aber es könnte sein, dass dieses Schuhmachen genau daher kommt. Es kann aber auch sein, dass es völlig harmlos ist. Aber das ist immer gefährlich. Da sagst du, ich mache einen Schuh und dann heißt es, aha, du Nazi.
Und schon, also, bist du wieder, ja, schon bist du wieder beim Rücken am Schaufenster.
Schon bin ich wieder Nazi. Ja.
Unfassbar. Ja. Ich bin sehr gespannt, was der Urlaub mir jetzt noch bringen wird.
Augenblick, ich hole mir ein Getränk.
Mach das. Bin sehr gespannt, was der Urlaub mir jetzt noch bringen wird, an schönen Kleinigkeiten, denn ich werde mich an Kleinigkeiten aufhängen, aufziehen. Nicht, weil mir nicht viel anderes bleibt, sondern weil ich auch diesen Urlaub, ich fahre nicht weg oder so, sonst irgendwie, ich werde meinen Urlaub demütig und verlangend zugleich begehen. Ich werde nach Ruhe verlangen, wie ein Geisteskranker. Und ich schätze auch, ich werde sie kriegen. Das heißt nicht, dass man mich dann auch nicht stören darf. Ich werde morgen zum Beispiel einem guten Bekannten von uns beim Renovieren helfen. Seppo kennt ihn auch. Und das ist für mich dann aber auch nicht nur ein Freundschaftsdienst, sondern auch eine Geschichte, wo ich sage, da mache ich mal wieder was Praktisches. Ja? Das ist für mich, ich habe das erzählt, auch auf der Arbeit. Ich sage, das Arbeiten im Urlaub. Nein, aber das ist für mich so eine Entspannungsarbeit. Wenn man das so normalerweise nicht macht, ist es halt eine Entspannungsarbeit. Ist irgendwo ein kleiner Widerspruch in sich. Aber ich helfe dem Klemmo demnächst beim Streichen. Sie umgezogen.
Die alte Wohnung oder die neue?
Die alte. Die neue ist soweit schon eingerichtet und fertig gemacht und so weiter. Die Türen sind frisch lackiert, da durften wir nicht dran stoßen.
Die neuen oder die alten?
Die neue. Aber da frage ich mich, wenn die jetzt nicht frisch lackiert werden, ob wir dann da hinten dran stoßen dürfen. Beim Klemmo eher weniger. Der ist da sehr penibel, was Sachen angeht. Klemmo ist penibel. Ist auch okay, das ist nett gemeint, Klemmo. Ist doch netter Penibler. Und ich habe mir neu gekauft jetzt, ich werde es morgen erhalten, einen Luftreiniger, Brunnenansauger Ding. Soll wohl sehr gut sein, soll auch giftige Stoffe aus der Luft rausziehen oder so, wird empfohlen für neu renovierte oder neu gebaute Häuser. Du erinnerst dich an Falkensee, wo es nicht nur relativ feucht war, weil alles noch nicht ganz getrocknet war vom Bauen, sondern auch irgendwie
also Luftreiniger.
So ein Luftreiniger. So ein bisschen nach.
Wo stellst du den hin? In deine Wohnung?
In meine Wohnung. Weil, wenn man mal so kocht oder so, Fleisch brät, Trivapchuchi oder so, das soll wohl echt richtig was bringen. Und in Falkensee hätten wir so ein Ding auch brauchen können. Wer weiß, was wir da an Lösungsmitteln eingeatmet haben. Für die Nachbesitzer, Trockenwohnen nennt man das ja. Man lässt erstmal so ein Jahr vermieten, damit die Mieter alle giftigen Stoffe einatmen. Und durch Urin und alles andere ausscheiden,
ich bis gelesen,
der eigentliche Besitzer kommt und dann halt saubere Luft hat.
Diese sämtlichen Luftreiniger, wie auch Wasserfilter, die sich manche Leute an den Wasserhahn schrauben oder unten an die Leitung, dass die grundsätzlich eher dafür sorgen, dass es schlimmer wird und es vorher gar keinen Missstand gab.
Auch von dem Missstand möchte ich hier schon sprechen.
Produkt verkaufen. Ich bin da mal sehr skeptisch, weil eigentlich wäre ich doch ein Typ, ich müsste schon lange so einen Luftreiniger haben, aber ich behaupte...
Ich werde berichten, wie er ist. Vielleicht habt ihr dann irgendwann auch einen. Wobei, eure Wohnung ist so sauber
und neu. Also zum Kochen hat man ja hätten wir jetzt Dunstabzugshaube.
Geht die nach draußen oder zieht die einmal
nur... Nee, die geht nach oben. Die bläst es nur, die transportiert es nur mal einen Meter nach oben.
Aber auch einen guten Filter. Geht nicht draußen.
Ja, also das ist das eine und vor allen Dingen ihn auch mal zu wechseln, den Filter, ist relativ wichtig. Das habe ich in der letzten Wohnung habe ich nach 10 Jahren mal einen Filter gewechselt, also einen Kohlefilter. Ja, ich habe einfach nicht dran gedacht.
Ich habe letztens auch den Filter bei mir, das ist, ich weiß nicht, ob man, ja, man kann ihn vermutlich wechseln. Ich habe ihn nur gesäubert und habe dann tatsächlich festgestellt, dass das eine Aktion ist, die man doch durchaus öfter machen sollte, wenn man...
Welchen Filter?
Dunstabzugshaube.
Es gibt ja zwei. Einmal in den Platten, die unmittelbar
ja,
da sind.
Ja, die meine ich.
Die musst du auswechseln. Also entweder das ist eine zum Wechseln oder es ist ein
ich
Metall.
Ich glaube, es ist eine zum Reinigen. Das war so ein Gitter. So ein Netzwerk.
Genau,
Netzwerk.
Die sollte man in die reinigen oder in die Spülmaschine stellen. Aber dahinter kommt ja das Entscheidende, der Kohlefilter. Und der verhindert ja, es wird ja oben, wenn es nicht nach draußen geht, nach oben wieder rausgeblasen. Und das soll ja vorher gefiltert werden. Und so ein Kohlefilter muss man im Abstand von x Monaten, weiß ich jetzt gerade nicht, auswechseln.
Monate?
50 Euro oder so. Ja.
Oh. War ein Problem. Das gucke ich mir an. Das gucke ich mir auch in meinem Urlaub an. Ich schätze, sowas wird bei dem Kaufland kriegen. Die haben ja so eine Haushaltsdingsabteilung.
Keine Kohlefilter, die brauchst du vom Hersteller. Oh. Das weiß ich deswegen, weil ich das natürlich bei unserer letzten Abzugshaube auch nie gemacht habe. Und dann habe ich mich mal informiert. Und ich meine einmal im Jahr mindestens. Und da muss man halt den passenden vom Hersteller, kannst du über die Website nachkaufen. Also ich meine, es waren 50 Euro, vielleicht waren es auch 100. Also schon so, dass man eigentlich denkt, möchte ich nicht.
Da bin ich knapp.
Aber es funktioniert halt sonst nicht. Sonst wird halt nicht mehr gefiltert. Aber ich glaube, dass auch dann stirbt man nicht. Dann hast du halt nur, ich weiß nicht, mehr Fett in der Wohnung, dass da man, also ich kenne das ja, wenn ich oben die Küchenschränke sauber mache. Wenn man das 5 Jahre nicht macht, ist es ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man 2-mal im Jahr macht.
Das ist mir auch aufgefallen.
Weil da viel Fettniederschlag
ist. Also das ist wirklich ein Pluspunkt von ab und zu mal putzen. Das ist, es wird nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also wenn man es halt regelmäßig macht. Und es lohnt sich dann fürs nächste Mal, wenn man einmal so richtig, richtig, richtig reingehauen hat, kann man wieder 2-3 Jahre lang so ein bisschen schlumpfig putzen und dann muss man wieder die dicke Keule auspacken. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ich werde das jetzt, deswegen mache ich das immer im Frühjahr, weil ich hier auch halt, nicht so wie du, aber ich benutze schon eine erkleckliche Menge von Reinigungsmitteln und mache das nur, wenn ich halt komplett lüften kann. Weil das wahrscheinlich auch echt nicht gesund ist so, ne?
Ja, ich bin inzwischen auch bei Reinigern, die nicht mehr so... Ich hatte mal einen sehr intensiven Kunststoffreiniger für die Fenster, der noch Tage danach nach so Kaugummi gestunken hat, was aber auch schon irgendwie anstrengend wurde, weil es sehr intensiv war und jetzt ist er Geruchsnotar. Ich habe keine Lust mehr,
Christoph. Nee, lass uns aufhören.
Würden wir privat
noch das telefonieren? Ja, wir quatschen gleich noch ein bisschen, auf jeden Fall.
Das müssen wir, ich bin nicht mehr in der Lage, in den Podcast zu sprechen.
Nee, und ja, aber du musst nur noch beenden.
Ach, ich muss heute beenden. Das war Unbekanntes Funk und Fernsehen. Das große Osterspezial. Ostern war unser Top-Thema heute. Ich hoffe. Ach, ist auch egal. Das war's. Bis vielleicht in 2 Wochen. Weil an Ostern, Christopher, werden wir wahrscheinlich... Müssen wir
ja, mal gucken. Da müssen wir
spontan gucken. Das war Unbekanntes Funk und Fernsehen.